Homo Narrans. Warum wir Menschen uns Geschichten erzählen. Der Storytelling-Podcast, in dem wir all den faszinierenden Facetten der menschlichen Kommunikation auf den Grund gehen. Mit den Werkzeugen der Wissenschaft, aus der Perspektive von Kunst und Kultur und mit ganz viel Praxiserfahrung unserer Gäste.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu unserer allerersten Folge dieses Podcasts, in der euch die folgenden Themen erwarten. Was hat es mit dem Namen Homo Narrans auf sich? Und wie hängen Geschichten und Storytelling mit Spiel und Sport zusammen? Was ist das Besondere an menschlichen Geheimnissen? Und was hat all das zusammen mit der Kulturgeschichte der Menschheit zu tun? Das besprechen wir heute mit unserem Gast. Mein Name ist Sven Gettes, ich bin Kommunikationstrainer und Dozent und leidenschaftlicher Geschichtenerzähler. Und jetzt geht's auch sofort los.
Folge 1. Am Anfang war das Wort. Homo Narrans versus Homo Ludens. Zu Gast der Historiker und Autor Christian Krumm.
Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge, die ja nichts minder im Titel trägt als am Anfang war das Wort. Also größer kann man gar nicht einsteigen als in die große Entstehungsgeschichte der Menschheit. Hallo Christian, es freut mich sehr, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, da zu sein.
Und wir fangen natürlich nicht gleich mit dem Johannesevangelium an, dass es heute auch nur am Rande gehen wird, sondern mit einer kurzen Vorstellungsrunde, damit wir wissen, wer du eigentlich bist und warum du heute so perfekt auch passt in diese Folge. Du bist promovierter Historiker, seit 2009 promoviert über ein Thema, was du uns noch vorstellen wirst in diesem Podcast, weil er tatsächlich eine ganz zentrale Rolle spielt in unserer Diskussion über den Homo Narrans. Du arbeitest aber nicht mehr als Wissenschaftler im eigentlichen Sinne, sondern du arbeitest an der Uni als Dozent für kreatives Schreiben. Und da wollen wir natürlich was von mitnehmen, nämlich ganz viele Tipps und Tricks, die du uns vielleicht verraten kannst im praktischen Teil des heutigen Podcasts, wie man eigentlich schreibt, wie man auf Ideen kommt, wie man vielleicht eine Geschichte strukturiert und so. Da wollen wir von deiner Erfahrung natürlich profitieren.
Ja, sehr gerne.
Die du ja auch hast, weil du Autor bist, also nicht nur von deiner Dissertation oder wissenschaftlichen Text, sondern du hast Sachbücher geschrieben, unter anderem über die Geschichte des Heavy Metal im Ruhrgebiet, über Fußballvereine. Dann bist du aber auch Autor von fiktionalen Texten. Das wird für uns heute ganz interessant sein, nämlich genau diese Schere zwischen wissenschaftlichem und eigentlich dann fiktionalen Schreiben mal so ein bisschen aufzudröseln. Und insofern bist du wirklich auf beiden Seiten bewandert, nämlich das Wissenschaftliche und das fiktionale Schreiben. Dann bist du aber auch, und das ist sozusagen unsere gemeinsame Geschichte, Science-Slammer. Das heißt, du bist auf der großen Bühne gewesen, um einer Öffentlichkeit zu erzählen, was du als Wissenschaftler eigentlich da tust, in einem Format, das wie ein Wettkampf gestrickt ist, für die, die das Science-Slams nicht kennen. Da treten Wissenschaftler und Wissenschaftler mit aktueller Forschung gegeneinander an und am Ende entscheidet dann das Publikum, welcher Vortrag vielleicht am lehrreichsten und unterhaltsamsten war. Und hast es bis zur Deutschen Meisterschaft geschafft, 2015 im Konzerthaus. Ich erinnere mich sehr gut an den Abend. Aber wir haben auch faszinierende andere Slams erlebt, unter anderem Bier-Slam und diverse kleine und große Veranstaltungen.
Also insofern, unvergesslich, vieles davon, genau.
Gerade ist ein Buch erschienen von Franka Parian, herausgegeben, auch eine ganz wunderbare Science-Slammerin, die ja eher zu dem Thema Neurowissenschaften arbeitet. Dieses Buch heißt nicht minder interessant, Weltrettung braucht Wissenschaft. Kleiner Insider, das ist, glaube ich, ein Zitat von Johannes von Borstel, der nämlich irgendwann in einem unserer Videos zur Deutschen Meisterschaft sagt, am Ende wird herauskommen, dass die Welt durch Wissenschaft gerettet wird, durch Science Slam gerettet wird.
Das ist ein Zitat von ihm. Ja, ja.
Und dein Text heißt Weltrettung durch Nichtwissen oder können wir aus der Geschichte lernen? Das war ja immer so ein bisschen auch das Thema deiner Science Slams, nämlich lernen wir aus der Geschichte.
Genau.
Und das wird so ein bisschen auch uns begleiten durch den Podcast, nämlich die Frage, was ist eigentlich Geschichte? Gibt es überhaupt die Geschichte oder Geschichten? Und lernen wir aus der Geschichte, gerade in der heutigen Zeit. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die tolle Einführung. Ein großes Vergnügen ist es mir, hier zu sein und vor allen Dingen auch eine große Ehre, als Gast der allerersten Folge hier sein zu dürfen.
Und du hast ein Motto mitgebracht und das möchte ich auch nicht verschweigen. Das hast du in der Ankündigung einmal geschrieben, nämlich Geschichten, sagst du, sind die Essenz des Universums. Also drunter geht's dann
nicht. Passt zum Titel der ersten Folge, ne?
Ist das eher die wissenschaftliche Seite, die das erklärt bei dir? Oder ist es eher die Seite des fiktionalen Autoren, der sich gerne in diese Welt des Universums quasi hineindenkt?
Das ist tatsächlich zum einen das Motto meines Patreon-Accounts, der jetzt gerade neu ist, aber es ist vor allen Dingen auch etwas, was mir tatsächlich mitten im Seminar mal eingefallen ist, als ich in der ersten Stunde versucht habe, den Teilnehmern so ein bisschen zu erzählen, warum so ein Seminar eigentlich toll und wichtig ist. Und dann habe ich gesagt, Geschichten, das ist doch eigentlich fast alles, was euch so umgibt. Und dann habe ich überlegt und überlegt, während ich geredet habe, und dann ist mir auf einmal eingefallen, Geschichten sind eigentlich die Essenz des Universums. Das Universum besteht eigentlich nur aus Geschichten. Naja, und dann habe ich das als Motto einfach mal so übernommen.
Damit sind wir eigentlich auch direkt bei dem Thema des heutigen Theorieteils, nennen wir es mal so, wo wir so ein bisschen mal auf die höhere Flughöhe steigen wollen und uns anschauen will, wie eigentlich dieser Begriff Homo Narrans in den Diskurs gekommen ist, so ein bisschen was für Weltsichten dahinter stecken, welche Autoren ihn vielleicht maßgeblich geprägt haben, da haben wir einige rausgesucht. Ich glaube, die würden das sofort unterschreiben, was du als Motto reingegeben hast, vielleicht aber ganz anders meinen, als du das tust. Warum mich gerade das Thema beschäftigt, ist zum einen, weil wir damit den Titel des Podcasts aufgreifen, Homo Narrans, und so ein bisschen mal beleuchten wollen, wo dieser Begriff eigentlich herkommt, was eigentlich dahinter sich verbirgt, vielleicht den auch mal so ein bisschen kritisch beleuchten, wie das bei diesen monokausalen Begriffen ja oft so ein bisschen auch die Gefahr ist, dass sie so ein bisschen vereinfachen und vielleicht auch wegen viele andere Möglichkeiten nicht darstellen. Aber ich bin derzeit an der Universität Darmstadt Lehrbeauftragter und habe eine ganz tolle Veranstaltung, die heißt nämlich Geschichte, Klammer N, erzählen. Also Geschichten oder Geschichte erzählen. Das sind Historiker, Historikerinnen, mit denen ich so aktuelle Formate der Wissenschaftskommunikation durchdekliniere. Das heißt, die machen einen Podcast auch, die machen YouTube-Videos, versuchen Geschichte auf TikTok zu vermitteln, Instagram und so. Das heißt, wirklich mal so alle Medien durchzuprobieren und sich anzuschauen, wie unterschiedlich sich da Geschichte eigentlich erzählen lässt. Und als Theorieeinstieg haben wir tatsächlich einen Text genommen, den wir heute auch behandeln wollen, nämlich den Text von Hayden White, den wir später noch vorstellen werden, und Clio dichtet. Und es war ganz interessant, diesen Text zu nehmen und diesen Studierenden zu betrachten, weil er vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen fremd wirkt, wenn man die Diskussion der 80er Jahre nicht kennt.
Ja.
Weil man muss ihn so ein bisschen einordnen. Aber wenn man ihn ja so ein bisschen neutral liest, dann steckt da sehr viel drin. Unter anderem, glaube ich, auch dein Motto.
Mhm. Ja.
Und die Frage ist, Geschichten erzählen oder Wissenschaft? Mhm. Also ganz provokativ formuliert. Und damit wollen wir uns heute so ein bisschen beschäftigen. Und wir starten vielleicht so als kleine Gedankeninspiration auch für euch Zuschauerinnen und Zuhörerinnen mit einem Zitat aus einem Text, der vielleicht so der erste ist, der den Homo Narrans in der wissenschaftlichen Lektüre erwähnt. Das stammt von Kurt Ranke, einem Erzählforscher, Märchenforscher, Germanisten, der ihn in den 60er Jahren in einer Zeitschrift das erste Mal erwähnt hat, die er selber mit herausgibt, diese Zeitschrift heißt Fabula. Und wir hören uns das Zitat mal an und dann können wir mal diskutieren, was wir da eigentlich raushören.
Zitat: Der Homo Narrans ist nichts anderes als die Summe aller erzählenden und tradierenden Menschen, der Repräsentant gleichsam der Menschheit, zusammen mit ihren Wünschen und Träumen und Ängsten und deren zu den entsprechenden Erzählformen verdichteten und erhöhten Aussagen. Wie der Homo Ludens ist auch er an den großen schöpferischen Prozessen des menschlichen Geistes unmittelbar beteiligt. Und die Wirkung seines Schaffens in den einfachen Formen geht bis in die subtilsten Hochformen unserer Zivilisation hinein. Alle Künste, die Dichtung, die Malerei, die Musik, gründen in den besten Teilen ihres Schaffens in den Formen, die er, der Homo Narrans, einst ersann.
Okay, Christian. Das ist natürlich ein erstens sehr umfangreiches Zitat, wo sehr viel drinsteckt. Also er verdichtet ja seinen ganzen Text zur Volkskunde, zur Volksprosa, den Märchen in diesem Zitat. Und das sind sehr viele Anschlussmöglichkeiten. Er nennt den Homo Ludens ja, auf den wir uns befassen sollen. Wie bewertest du das Zitat oder was würdest du sagen, was steckt da alles drin?
Ja, ich finde es erstmal bemerkenswert, dass sowas in den 60er Jahren aufgekommen ist. Bin jetzt da in der Literaturwissenschaft, in der Sprachwissenschaft nicht so bewandert, was da zu dem Zeitpunkt diskutiert wurde. Aber in der Geschichte kann man sagen, dass die 60er Jahre eigentlich die Zeit der Sozialgeschichte sind. Also, und da läuft sein Zitat auch so ein bisschen gegen, denn er setzt ja eigentlich die Emotionen als wichtigsten Punkt der menschlichen Entwicklung sozusagen. Indem der Mensch erzählt, verarbeitet er eben auch seine Emotionen. Das ist auch für mich der entscheidende Unterschied zum Homo Sapiens des 18. und dem Homo Faber des 19. Mhm. Jahrhunderts, dass im 20. Jahrhundert der Menschheit auch aus Gefühlen besteht und auch genau das eben die Kultur prägt. Also insofern finde ich es ganz interessant, dass er sowas schon zu dem Zeitpunkt macht. Und das Zweite ist ja, er spricht von den einfachen Formen. Und wir haben ja schon beide uns gegenseitig darauf hingewiesen, dass in dem Text die einfachen Formen groß geschrieben sind. Mhm. Völlig korrekt, weil das auch ein Buch ist, einfache Formen, und zwar von dem besten Freund, lange Zeit besten Freund von Johann Heusinger, nämlich André Jolles, der mit Johann Heusinger in einen jahrzehntelangen Dialog getreten ist, wo es immer wieder um diese quasi anthropologischen Fragen ginge, wo die Kultur herkommt, was die Kultur ausmacht und so weiter. Und sie haben sich vielfach darüber gestritten. Heusinger war auch nicht unbedingt der Ansicht von Jolles, denn er hat eben versucht, mit diesen einfachen Formen auch die Frage zu beantworten, wo Erzählungen eigentlich herkommen und wie sich über Erzählungen eben die Kultur entwickelt hat und ob es da Archetypen, könnte man sagen, von gibt. Also insofern ein sehr spannendes Zitat und auch ein Zitat, was irgendwie in jetzt auch in unsere Zeit noch total reinpasst, finde ich.
Das finde ich auch. Vor allen Dingen bietet das unglaublich viele Anknüpfungspunkte. Vielleicht fangen wir mal ganz einfach an, indem wir so ein bisschen aufdröseln, was wir da finden. Also wir haben einmal diesen Begriff Homo Narrans, das heißt der erzählende Mensch. Dem steht jetzt natürlich andere Homo-Begriffe gegenüber, dem Homo Sapiens oder Sapiens Sapiens, weil Weise allein reicht ja nicht, man muss das gleich verdoppeln.
ja.
Den haben wir, dann haben wir den Homo Faber, den du schon erwähnt hast. Was meinen wir, wenn wir den Begriff Homo Faber verwenden?
Sobald ich darüber informiert bin, ist der Homo Faber eigentlich der Gestaltende, also der in dem Sinne der bauende Mensch. Also ich versuche mir das immer so ein bisschen zu merken. Wir haben den Homo Sapiens des 18. Jahrhunderts, wo der Mensch sich selber als aufgeklärt gesehen hat, als Mensch, der über Glauben hinaus Erfahrungen mit der Welt und über die Welt sammeln kann. Im 19. Jahrhundert haben wir ja die Moderne, die ganzen technischen Entwicklungen, die, glaube ich, in ihrer Intensität weit über das hinausgingen, was wir heute mit dem Internetzeitalter in Anführungszeichen erleben. Also im 19. Jahrhundert hat sich die Welt radikal verändert und der Mensch hat gebaut und gebaut und gebaut. Und insofern ist da der Homo Faber auch sehr naheliegend. Und der Homo Narrans passt, wenn man so will, ohne jetzt einen gefährlichen Begriff zu sehr benutzen zu wollen, eigentlich mehr in die Postmoderne. Also da, wo der Mensch so sich ein bisschen verabschiedet hat von dem Ziel, die Welt an sich in ihren Grundfesten zu erforschen, sondern ein bisschen mehr Gespür dafür bekommen hat, dass die Welt eben auch aus Perspektiven besteht und aus unterschiedlichen Standpunkten und vor allen Dingen, was ich ganz wichtig finde, eben auch aus Widersprüchen. Und ich glaube, deswegen passt der Homo Narrans im Unterschied zu den anderen Konzepten eher in die Gegenwart.
Der Homo Narrans, da steckt ja der Begriff schon drin, der Narration, des Erzählens. Ganz interessant ist, ich habe es mir auch nochmal genauer angeschaut, wie sich eigentlich dieser Begriff der Narration zusammensetzt. Es scheint auf den ersten Blick ganz einfach. Man hat narro, also das lateinische Wort für erzählen, für berichten. Aber es hat eigentlich eine Wurzel im Sanskrit, und zwar das Gna. Also da kommt das Narratio her, was wissend bedeutet. Und da sind wir eigentlich genau in dieser kulturphilosophischen Frage auch, die Heidegger und so weiter in dem Wahrheitsbegriff so ein Stück weit reingelesen hat, die dann auch in dem Diskurs, ohne dass wir es jetzt weiterführen wollen, über den Homo Narrans auch wieder auftaucht. Ist es so, wie Aristoteles sagt, sozusagen der Homo Sapiens beginnt eigentlich mit dem Beginn der Rationalität, mit der eigentlichen Wissenschaft? Oder wie es dann die moderne Philosophie, Phänomenologie sagt, Nee, das ist also der Wahrheitsbegriff der Philosophie ist in Wirklichkeit ein Wiederzugänglichmachen von ursprünglich schon vorhandenem Wissen des Aletheia-Begriffs, also das Unverborgene. Also da steckt schon sehr viel Potenzial drin. Und Gnaros im Lateinischen heißt nämlich dann wissend und vertraut mit und kundig. Und da sind wir natürlich auch in einer ganz anderen Dimension des Narratio-Begriffs und der Narration, als wenn man nur das Erzählen als Prozess nimmt. Sondern da ist nämlich das Wissen über Dinge, das zugänglich Machen von Wissen, was vorhanden ist, ein ganz wichtiges Element. Und ich glaube, das muss man, um diesen Begriff Homo Narrans dann auch in seiner ganzen Sättigung zu sehen, wirklich dann nochmal mit aufnehmen. Jetzt hast du uns schon von Heusinger berichtet, und er wird ja dezidiert angesprochen in dem Zitat von Ranke, nämlich mit dem Homo Ludens. Mhm. Der fehlt jetzt noch in unserer Reihe.
Ja.
Den Homo Ökonomicus, den streichen wir mal heute aus unserer Diskussion, weil der auch sehr interessant und vielschichtig ist.
Ja.
Was hat es denn mit dem Homo Ludens auf sich und warum findet Ranke das so bemerkenswert, dass er ihn direkt im ersten Satz des Aufsatzes, aber dann jetzt in diesem wichtigen Schlusszitat auch nochmal erwähnt? Wer ist Heusinger? Was hat es mit dem Homo Ludens auf sich und was kannst du uns darüber berichten?
Ja, über Heusinger kann man sagen, er ist eigentlich der typische Allgemeingelehrte des ausgehenden 19. und 20. Jahrhunderts. Er hat eigentlich Sprachwissenschaft studiert, wobei man das nicht so sehen muss, wie wir das heute sehen, denn Sprachwissenschaft war eigentlich das, was man studiert, wenn man sich für Geschichte, für Sprache, für Philosophie und so weiter interessiert hat, zumindest in den Niederlanden. Hatte dann eine Professur für Geschichte, sehr, sehr lange inne, ist sehr jung schon dahin gekommen und hat sich aber in seinen Schriften von einem reinen Historiker über einen Kulturhistoriker bis hin zum Literaturwissenschaftler hin zum Kulturphilosophen eigentlich entwickeln. Und Homo Ludens ist sein Spätwerk. Er hat damit lange Zeit, mit diesem Gedanken lange Zeit gespielt. Sie sind auch in den Aufsätzen und Büchern, die er vorher mal publiziert hat, schon so ein bisschen angeklungen. Und Homo Ludens ist seine Theorie, dass die Kultur im Spiel und aus dem Spiel heraus entsteht. Dazu muss man vielleicht sagen, was versteht Heusinger unter Spiel?
Mhm. Genau, das hätte ich mich jetzt auch direkt gefragt.
Er trennt, also er sagt, Spiel und Ernst ist einerseits ein Gegensatz, auf der anderen Seite darf man Spiel nicht als reinen Gegensatz zum Ernst betrachten, sondern als eine völlig eigene Kategorie. Spiel ist die Verhaltensweise des Menschen aus der eigentlichen, realen, faktischen Welt herauszutreten in eine Welt, die von einem System von Regeln geprägt ist oder auch aus diesem System von Regeln heraus entsteht. Und der Mensch unterwirft sich sozusagen freiwillig diesen Regeln, um eine Art Rollenwechsel in seinem Leben zu vollziehen und gewisse Dinge, die eigentlich in seinem ernstes Leben nicht reingehören, eben zu
können wir das mal vielleicht an einem konkreten Beispiel festmachen? Du hast ja selber auch ein Buch über einen Fußballverein geschrieben.
Ja.
Und Heusinger ist sich ja auch nicht zu schade, in dem Buch über Fußball zu sprechen, über Sport. Das spielt tatsächlich eine zentrale Rolle. Also er spricht nicht über die Hochkultur, die Olympischen Spiele unbedingt der Griechen, sondern ganz konkret tatsächlich auch von den Sportarten der Gegenwart.
Ja.
Kann man das mal vielleicht als ein Beispiel Fußball demonstrieren? Also was mit Regeln, mit diesen verschiedenen Elementen gemeint ist bei ihm?
Ja, also man muss dazu sagen, Heusinger spricht über Fußball, ja, aber nicht gut. Also er hatte dieses typische Kulturverständnis aller Gelehrten zu diesem Zeitpunkt, die eigentlich mit Kultur immer Hochkultur gemeint haben. Mhm. Fußball war für ihn eigentlich eine Sache eher so des Kulturverfalls, aber auch nicht unbedingt der Fußball an sich, sondern der Profifußball vor allen Dingen, der ja in den 30er Jahren auch dann aufgekommen ist. Mhm. Am Beispiel des Fußball könnte man es so erklären, wenn jetzt das Ziel ist, den Ball ins Netz zu bekommen, ja, dann könnte man das natürlich im ernsten Leben auf viele verschiedene Art und Weisen tun und man müsste überhaupt nicht so diese ganzen Strategien und Taktiken anwenden, die jetzt Fußballtrainer normalerweise anwenden. Aber Fußball besteht ja aus Regeln. Und das heißt, es gibt eine ganz, ganz gewisse Vorgabe, die sozusagen künstlich dem Menschen auferlegt wird, wie der Ball denn im Netz zu landen hat. Nämlich zum Beispiel nicht mit der Hand. Und auch Man darf halt nicht unfair sein, keine Fouls machen und so weiter. Und das ist dieses Regelwerk, das im Grunde genommen für Heusinger dann eine eigene Welt darstellt, innerhalb der Mensch sich an diese Regeln hält und auch nach diesen Regeln verhält. Und das ist für ihn eben diese eigene Kategorie menschlichen Schaffens, könnte man sagen. Denn über diese Tätigkeit entwickelt er natürlich auch eine ganz bestimmte Philosophie, ein bestimmtes Verständnis von Fairness, von Teamgeist, von Taktik. Es werden unheimlich viele Geschichten auch im Fußball und um den Fußball herum erzählt, die ohne den Fußball gar nicht so möglich gewesen wären. Und das versteht Heusinger unter Entstehung von Kultur im Spiel. Und ich eigentlich auch. Ja. Ich finde das schon ein sehr gutes Konzept.
Und du hast es ja angedeutet, es gibt zwei Begriffe. Das eine ist der Ernst. Was war das Gegenteil von Ernst?
Tja.
Für den einen oder anderen Fan, das wissen wir auch, ist es alles andere als lustig und spielerisch, was da passiert, sondern todernst.
Absolut richtig. Also da kommen wir eigentlich schon fast zu dem, was bei Heusinger, also im Homo Ludens, eigentlich so der kulturkritische Faktor an dem Punkt ist. Denn Heusinger sagt, wie ich finde, eine sehr interessante Sache. Er sagt, die Kulturkrise seiner Zeit, also der 30er Jahre, würde sich vor allen Dingen daraus entwickeln, dass Ernst immer mehr zum Spiel und Spiel immer mehr zum Ernst wird. Also diese beiden an sich für sich stehenden Kategorien vermischen sich immer mehr. Und das kann man dann wirklich auch im 20. Jahrhundert und auch in unserer Gegenwart immer wieder beobachten. Mhm. Denn zum Beispiel, wenn wir jetzt so an den internationalen Finanzmarkt denken, der wirklich mit sehr vielen Werten und mit Tausenden, Hunderttausenden von Existenzen täglich operiert, dort agieren viele Menschen so, als wäre es ein Casino. Kaufen hier Aktien, stoßen sie da wieder ab. So, das ist das, was Heusinger meint, wenn er sagt, Ernst wird immer mehr zum Spiel. Umgekehrt haben wir es im Fußball. Es geht immer mehr um Geld, es geht um Gehälter. Es geht natürlich auch um Existenzen. Und das spüren ja auch viele Fans, dass das so ein bisschen den Fußball von seinem eigentlichen Sinn und Zweck entfernt. Und das ist das, was Heusinger meint, wenn er sagt, Spiel wird immer mehr zum Ernst. Mhm. Das heißt, wir dürfen, obwohl er das vielleicht auch noch ein bisschen komplexer ausdifferenziert, Spiel und Ernst durchaus als gegensätzliche Kategorien verstehen, wenn wir denn bei einem einstündigen Podcast bleiben und nicht noch drei Tage später darüber diskutieren wollen.
Das würde sich definitiv lohnen, weil es wirklich auch spannend ist, diesen Essay der Homo Ludens zu lesen im Spätwerk, weil es sind wahnsinnig viele Stellen drin, die man für sich schon super diskutieren könnte. Nämlich genau, wie du es angedeutet hast, die Ökonomie, die Politik, das Recht wird dort behandelt. Dann aber auch, und das wird uns so ein bisschen heute weiter beschäftigen, auch die Dichtung. Inwiefern auch Dichtung Spiel ist und was das wiederum für uns an Information, Erkenntnis für den Homo Narrans bedeutet. Das wird nämlich genau dann aufgegriffen von Kurt Ranke oder auch anderen Autoren, die wir uns noch anschauen. Vielleicht gucken wir uns das mal an. Was hat es mit der Dichtung auf sich? Warum ist die Dichtung Spiel? Welche Formen an Spielregeln finden wir eigentlich in der Dichtung? Wo wir ja eigentlich sagen, ach, die Kunst und die gerade die Poesie, die ist doch eigentlich befreit von Spielregeln. Die darf doch, zumindest sprachlich, sehr viel, was nicht klassisch sozusagen nach den Gesetzen der Logik funktioniert. Was hat es da bei Heusinger mit diesen Punkt auf sich?
Ja, man muss natürlich zunächst einmal dazu sagen, dass der Homo Ludens ein Entwurf ist, an dem Heusinger zwar 30 Jahre gearbeitet hat, der aber auch natürlich immer weiter im Diskurs weiterentwickelt wurde. Und wir sind beide Wissenschaftler genug, um zu wissen, dass man jetzt nicht sagen kann, so ja, so ist das jetzt und so wie Heusinger das schreibt, sondern man kann es eben immer nur aus seiner Perspektive beschreiben. Dichtung ist für Heusinger insofern Spiel, als dass er zwei maßgebliche Merkmale des Spiels in der Dichtung wiederfindet, nämlich inhaltlich zum einen den Wettkampf.
Ja.
Und was die Wirkung angeht, vor allen Dingen auch die Verrätselung. Also es wird sehr oft Wettkampf thematisiert, sagt er. Kann man natürlich über die Begrifflichkeiten streiten. Und es findet für den Leser, also für den Rezipienten, immer so eine Art Verrätselung statt, was natürlich die Spannung in der Dichtung beziehungsweise in der Literatur ausmacht. Und das Zweite ist, und das fand ich einen super interessanten Gedanken, Heusinger steht auf dem Standpunkt, dass die Metapher tatsächlich der Ursprung der Literatur beziehungsweise auch der menschlichen Vorstellungskraft an und für sich ist. Denn er sagt, in der Metapher vereinen sich im Grunde genommen, ja, sagen wir mal, Wirklichkeit und Fiktion beziehungsweise Wirklichkeit und Vorstellungskraft. Mhm. Man hat eine Metapher über etwas, von dem man überzeugt ist, kleidet es aber in Bilder aus seiner Fantasie. Hier findet also so eine Art Fusion zwischen Wissen und Fantasie statt und manifestiert sich eben in der Metapher. Und das ist für ihn ein Spiel.
Das ist natürlich sehr der Zeit voraus, der Ursprung der Metapher oder die Metapher als Ursprung der menschlichen Kommunikation, ja, die sozusagen ein sehr, sehr frühes Bild der Prägung ausmacht, dass gerade Säuglinge schon in Metaphern die Welt wahrnehmen und das natürlich sehr prägend ist dann für den weiteren Verlauf, Entwicklung des einzelnen Menschen, aber auch der Menschheit insgesamt, zumindest das ist die Ableitung aus dieser These, dass wir so Dinge wie oben und unten zum Beispiel sehr stark verbinden mit Metaphern und daraus sowas wie Werte oder auch gesellschaftliche Normierung ableiten. Da sieht man das, was bei Heusinger schon drin steckt, ne? Dass diese Erkenntnis, dass die Metapher tatsächlich eine der wichtigsten Grundbausteine der menschlichen Kommunikation ist und nicht nur einfach nur ein Sprachspiel, vielleicht das benutzt wird, um Dinge besonders lebendig auszudrücken. Mhm.
Ganz wichtig. Also ich finde immer die Frage interessant, in welchen Formen des Wissens und der Sprache eigentlich Metaphern drinstecken. Mhm. Wenn ich mal so richtig gut drauf bin, dann denke ich auch mal häufiger drüber nach und erzähle mir auch, die ganze Wissenschaft ist eigentlich nur eine Metapher. Das ist nicht haltbar, kann ich auch sagen. Aber es ist schon interessant, wie sehr die Verbildlichung eigentlich nicht nur unser Denken prägt, sondern vor allen Dingen uns auch beim Denken hilft. Ja. Denn sie reduziert komplexe Vorgänge, die wir so eigentlich gar nicht erfassen können. Und insofern hilft sie uns auch bei dem, was ich glaube, was eigentlich eine Geschichte ist, nämlich ein Gedankenspiel. Und da wären wir wieder bei Heusinger, der eben da auch dem Spiel ja eine ganz entscheidende Rolle zuspricht.
Jetzt haben wir den Begriff Wettkampf drin gehabt. Mhm. Den kennen wir natürlich vielleicht von den eher Olympischen Spielen der Antike, meine ich jetzt, sondern natürlich auch denen der Gegenwart. Da haben wir ja das Beispiel auch, wo das sozusagen in den Tod ernst umschlägt, wenn man jetzt mal an die Olympischen Spiele in Berlin denkt, aber auch an die Olympischen Spiele zum Beispiel in Russland 2018 oder die Diskussion jetzt um die Vergabe der Olympischen Spiele in die nächsten Städte, Länder,
ja,
dass es genau da kippt und dass man da eben auch kulturkritisch drangehen muss.
Ja, WM in Katar ist auch noch ja, nicht ja, lange genau. her, war ja dasselbe eigentlich. Ne?
Das wäre tatsächlich interessant zu sehen oder zu lesen, was Heusinger dazu sagen würde, jetzt einfach mit dem Zeitraum von ja, 60, 70 Jahren, nach denen er den Homo Ludens geschrieben hat, ob das immer noch seine Haltung wäre oder ob er nicht viel radikaler schreiben würde und das Spiel vielleicht auch nochmal tatsächlich auf einer ganz anderen Weise betrachten würde. Der Wettkampf spielt eine Rolle, aber dann eben auch das Rätsel. Und das ist natürlich eigentlich, finde ich, das fast noch faszinierendere. Ich meine, das Rätsel der Dichtung ist für Schülerinnen und Schüler, spätestens wenn sie Gedichtanalyse betreiben müssen, genau die große Hürde, nämlich was meint denn der Autor mit dem, was er da schreibt. Was steckt hinter den Bildern? Wie lässt es sich entschlüsseln? Lässt es sich überhaupt entschlüsseln und so weiter? Was bedeutet das aber für das dichterische Schreiben an sich? Ist das sozusagen der Schlüssel zum guten Autoren, das Rätselhafte?
Auf jeden Fall, ja. Also erstmal ist es halt auch so, wenn wir jetzt von Wettkampf und Verrätselung sprechen, du hast jetzt auch gerade den Science Slam genannt, im Grunde genommen ist der Wettkampf ja eigentlich die Geschichte, wenn man so will. Ne? Mhm. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man irgendwie Leute gegeneinander antreten lassen möchte, so, ne? Sondern es geht ja um die Geschichte. Alle Leute treten an und die Spannung, die Verrätselung ist halt, wer gewinnt. Ja. Und am Ende gibt's dann die Katharsis, also die große Auflösung, der und der hat gewonnen und dann jubeln alle und der Rest applaudiert und so. Also im Grunde genommen sind auch keine wirklich trennbaren Kategorien, aber ja, beim Geschichtenschreiben ist es tatsächlich genauso. Die Verrätselung, wenn man jetzt mal aus der Sicht des Autoren das betrachtet, die Verrätselung besteht ja eigentlich im Grunde nur aus der Anordnung von Informationen. Eine gute Geschichte besteht im Grunde genommen nur aus der Anordnung von Informationen. Das kannst du am Krimi sehen. So, wenn ich am Krimi, am normalen klassischen Krimi jetzt, die Information, wer der Mörder ist, am Anfang gebe, hat der Krimi seinen kompletten Reiz verloren. Denn der Reiz besteht darin, dass ich erst am Ende herausfinde oder der Detektiv erst am Ende herausfinde, wer der Mörder ist. Aber da gibt es natürlich auch inzwischen unterschiedliche Spielarten dieses Genres. Also
Plots.
Plots, ja. Genau. Und der Wettkampf ist bei Heusinger eben auch alles, was ein Held zum Beispiel in den klassischen Sagen überwinden muss. Ne? Die 12 Aufgaben des Herakles ist auch für ihn ein Wettkampf im Grunde genommen. Ja. Und das ist das Zweite, womit ein Autor auf jeden Fall spielen muss, dass es irgendeine Art von Konflikt geben muss. So, also das sage ich den Teilnehmern meiner Seminare auch immer wieder, die gerne auch manchmal so Geschichten schreiben, wo sie dann schöne Figuren erfinden und da passiert aber gar nichts. Die Figuren haben keine Probleme, die leben einfach nur vor sich hin. Also, und so leid mir das tut, aber eine Figur braucht definitiv ein Problem, sonst ist es keine Geschichte.
Und eine Entwicklung.
Sie
braucht definitiv.
Ja, sie muss das Problem lösen sozusagen. Ne? Und insofern ist die Verrätselung und der Wettkampf natürlich genuiner Teil einer jeden Geschichte. Und die Kunst des Autoren besteht eben darin, diesen Konflikt eben auch fühlbar zu machen. Was ich am Anfang schon gesagt habe, dass ich dieses Homo-Narrens-Konzept schön finde, weil er von Emotionen handelt. Mhm. Und genau das ist das, womit jeder Autor spielt. Es ist halt nicht das Allgemeine, der große Gesamtentwurf. Ein Roman will niemals allgemeingültig sein, sondern muss immer ein konkretes individuelles Schicksal in der Hinsicht beschreiben. Und das ist emotional. Und genau das will und muss ein Autor eben auch spüren und eben auch ausdrücken können.
Okay, ich merke, du wirst schon ganz stark in die Kurve kriegen, dass wir in den praktischen Teil des Schreibens reingehen. Ich würde diese Kurve noch ein bisschen hinauszögern wollen. Mhm. Und zwar genau mit der Frage nämlich des Schreibens, aber jetzt nochmal aus der Sicht des Historikers. Mit dem Text von Hayden White, einem amerikanischen Kulturhistoriker, der aber auch in vielen Nachbargebieten sehr bewandert war, mit diesem Buch für großes Aufsehen gesorgt hat. Was Hayden White ja tut mit auch Clio Dichtet, war seiner Zunft, den Historikerinnen und Historikern seiner Zeit, den Spiegel vorzuhalten und sie eigentlich mit einem Konflikt zu konfrontieren, der eigentlich schon überwunden galt und der jetzt aber heißt, ihr müsst euch im Grunde eine Frage immer wieder stellen, ist Geschichte eigentlich ihrem Ursprung nach Kunst, eine Kunstform, eine Dichtung oder ist es Wissenschaft? Und damit spielt er natürlich auf einen Konflikt an, den es zu der Zeit in der Geschichtswissenschaft gibt. Es gibt zum einen die Sozialgeschichte, die sehr stark mit wissenschaftlichen Methoden versucht anzuschreiben gegen die Geschichtsschreibung des 18., 19. Jahrhunderts, also die Geschichte der Herrschenden, der Oberschichten und vor allen Dingen auch der Nationen, also die sehr stark natürlich auch Erfolgsgeschichten oder Misserfolgsgeschichten, je nachdem, sind. Und die Geschichte der kleinen Leute ergänzen und das mit Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, da werden Statistiken viel stärker herangezogen, als das vorher in der Res Gesta, wie man das fachlich nennt, der Fall war. Und zur gleichen Zeit entsteht dann die Kulturgeschichte, nämlich die Begriffsgeschichte. Nicht umsonst hat Reinhard Koselleck, einer der Väter der Begriffsgeschichte, das Vorwort geschrieben zu Clio Dichtet. Das heißt, da schaut man sich tatsächlich die Narration an der wichtigen politisch-sozialen Begriffe der Neuzeit. Und bevor wir das diskutieren, vielleicht ein Zitat von Koselleck, was ich finde sehr bezeichnend ist. Er sagt nämlich, die narrative Geschichte und die Erzählung gehört zu den ältesten Weisen menschlichen Umgangs. Und das ist sie bis heute geblieben. Mhm. Also auch da reiht er sich ja in den Kanon der bisherigen Autoren wunderbar ein und sagt, auch da, das ist was Urmenschliches, was wir da erforschen. Aber dieser Konflikt, Kunst oder Wissenschaft, dem muss sich die Geschichtswissenschaft stellen. Was sagst du dazu als jemand, der das aus Heusingers Perspektive kennt und gleichzeitig natürlich auch als Autor und als Wissenschaftler gleichermaßen beide Seiten bedienst und kennst und lebst? Und
also ich kann dazu in jedem Fall sagen, dass für mich kein Makel in der Aussage besteht, Geschichtswissenschaft sei Kunst oder im weiteren Sinne zumindest Erzählung. Das empfinde ich wirklich nicht als schlimm, denn ich glaube, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen sich stets über die Grenzen ihrer Methodik bewusst sein, denn gute Wissenschaft funktioniert nur über die Methodik. Das Ergebnis sollte eigentlich völlig offen sein. Was es mit der Frage zu tun hat, ob Geschichtswissenschaft nun Kunst oder tatsächlich Wissenschaft ist, das hängt eben von der Methode ab. Jeder kann alles machen. Historikerinnen und Historiker können Geschichten erzählen, auch Geschichten aus der Vergangenheit erzählen, und dann sind es eben reine Erzählungen. Auf der anderen Seite können sie Forschung betreiben. Und das hängt eben von ihrem Ziel ab und vor allen Dingen von der Wahl ihrer Methode. Denn eine gute Wissenschaft erkennt man eben daran, ob eine Methode gut funktioniert. Wenn ich mir eine Frage stelle und ich habe dazu eine bestimmte Methodik, muss ich ergebnisoffen arbeiten und dann das Ergebnis sozusagen über die Methode bekommen. Wenn ich erzählen will, dann habe ich ein bestimmtes Ziel.
Ja.
Und dann richtet sich die Methode nach dem Ziel, das ich erreichen will. Das ist Populärwissenschaft, das ist aber auch Literatur, Belletristik und so weiter. Das funktioniert so. Deswegen, Historikerinnen und Historiker können auf das Erzählelement eigentlich nicht verzichten, weil sie nur das für ihre Wissenschaft haben, was wir tatsächlich aus den Quellen schließen können. Das ist aber niemals eine ganze Geschichte, sondern man muss selbstständig versuchen, Verbindungen zwischen diesen einzelnen Informationen herzustellen. Und das funktioniert einfach nur über das erzählerische Element.
Das ist das, was man dann als Vetorecht der Quellen auch bezeichnet.
Sozusagen, ja.
Gerade in der Kulturgeschichte.
Ganz genau. Also man kann vieles sagen, aber man sollte belegbar sein. Und der Rest ist vielleicht Spekulation, ist vielleicht auch manchmal Erzählung. Alle, die sich davon auf den Schlips getreten fühlen, können sich einfach fragen, okay, wende ich eben meine Methodik richtig an? Und wenn ich das tue, ist es Wissenschaft. Und dann ist es nur ein erzählerisches Element. Ansonsten ist es vielleicht tatsächlich nur Kunst.
Es gibt zwei historische Erzählformen, die Hayden White jetzt selber benennt. Er sagt, es gibt einmal sozusagen das beschreibende Erzählen. Das heißt, ich selber als Autor, als Autorin, als Historikerin lege offen, von welchem Standpunkt ich aus beobachte und erzähle. Das ist sozusagen das, was man dann auch unter Diskursgeschichte stellen würde. Das heißt, ich mache klar, wo ich stehe und was sozusagen auch das Gegenwärtige der Vergangenheit ist, die ich beschreibe. Und dann gibt es die erzählende Geschichtsschreibung. Das heißt, die hat Anfang, Mitte, Ende, also einen klassischen Plot und hat ein Ziel, nämlich in dem Fall den Schluss, das große Finale oder die große Heldengeschichte. Die behauptet, objektiv zu sein, weil sie eben einen klaren Plot hat. Aber in Wirklichkeit ist sie es mitnichten. Das ist ja sozusagen das, was er da offenlegt. Das heißt, er unterscheidet zwischen True Story und Real Story. Also eigentlich zwei Begriffe, wo man sagt, die könnte man eigentlich fast synonym verwenden.
Mhm.
Ne? Aber das eine ist sowas wie Glaubwürdigkeit drin und das andere sowas wie Realität. Also muss da ein bisschen aufpassen, da steckt sehr viel drin. Aber vielleicht eine Frage grundsätzlich, ist es nicht ein Punkt, der Wissenschaft immer betrifft, die Frage nämlich zwischen dem Beschreiben und dem Schreiben. Also wir haben es jetzt sehr stark auf die Geschichtswissenschaft bezogen, die ja als Gegenstand eben die Erzählung oder auch die Erfahrung, die Erlebnisse anderer Menschen hat, wie die Literatur ja auch, nur in anderer Form. Aber gilt das nicht vielleicht auch für Naturwissenschaften, dass die Welterkenntnis, wenn man das Konzept des Homo narrans ernst nehmen, natürlich eine ist, die nicht nur auf dem Logos, nicht nur auf Rationalität basiert, sondern auf Erzählung, auf Tradition, auf fiktionalen Anteilen. Also muss auch Naturwissenschaft erzählen können?
Ich glaube in erster Linie, dass die Naturwissenschaften im Wesentlichen das tun, was sie in ihrer Entstehung im 18. Jahrhundert auch schon getan haben, nämlich sie beobachten. Ich glaube, in der Hinsicht ist die Frage sogar noch ein bisschen interessanter, denn Beobachtungen an und für sich sind ja noch nicht versprachlicht.
Ja.
Das heißt also, wenn ich irgendwelche Messwerte zum Beispiel beobachte, dann habe ich die sozusagen schon innerhalb dessen, dass ich gemessen habe, schon versprachlicht, nämlich über Zahlen.
Ja.
Das sind aber trotzdem noch keine Fakten, sondern es sind reine Beobachtungen. Und ich glaube, die Naturwissenschaften begeben sich auf ein ungleich gefährlicheres Feld als die Geisteswissenschaften, wenn sie anfangen zu erzählen, obwohl sie es ehrlich gesagt nicht unbedingt sehr viel weniger tun. Sie haben halt eben das Glück, dass sie auf dem Beobachtenden verharren können Und dass sie eigentlich den Menschen immer nur erklären, wie etwas funktioniert, aber nicht warum. Und das ist gemütlich, gebe ich ehrlich zu. Also das Wie ist eigentlich immer die einfachere Frage. Und insofern glaube ich, die Naturwissenschaften tun gut daran, das erzählerische Moment wirklich bei sich da zu behalten, wo es eben gut aufgehoben ist, nämlich in der Erzählung, in der Reduktion, in der, sagen wir mal, Vermittlung von Wissen, in der Wissenschaftskommunikation. Da finde ich es absolut super, auch wie unsere Slammer-Kollegen das oft gemacht haben.
Ich wollte gerade sagen, die beherrschen das ja tatsächlich, das Erzählen von Wissenschaft auf einer Ebene, die eben zugänglich ist. Und da ist das narrative Element natürlich das Vehikel, was überhaupt es erst zugänglich macht für Nicht-Wissenschaftlerinnen, was dort an Forschung eigentlich in den Laboren passiert.
Ganz genau. Und der Punkt ist, wenn ich natürlich Naturwissenschaftler in ihren Arbeiten an der Uni beraten habe, dann habe ich immer versucht, sie so ein bisschen auf die Zielgruppe ihres Textes zu fokussieren, dass die ja wirklich eigentlich nur ein Forscher sind und ein kleiner Teil der Gesellschaft, weil sie halt auch oft gesagt haben, hey, dann will ich ja sagen, das ist das so und so besser und so und so sollte man das machen. Dann habe ich immer gesagt, ey, bleib einfach bei deiner Zielgruppe, du bist Teil des wissenschaftlichen Diskurses, willst daran Anteil nehmen. Es hat nichts mit irgendwelchen Weltrettungsaspekten zu tun. Aber natürlich, das narrative Element in den Naturwissenschaften wird dann besonders wichtig, wenn sie sich sozusagen aus ihrem Labor raustraut in die Gesellschaft reingeht, was sie tun sollte, finde ich. Denn ansonsten machen es andere Leute und die haben gar keine Ahnung. Insofern wäre es gut, wenn Wissenschaftler, die Ahnung haben, herausgehen und was über ihre Wissenschaft erzählen. Das mag ich am Science Slam so sehr. Und das sage ich auch den Historikerinnen und Historikern, zumindest den Angehenden, immer, Leute, wenn ihr, die ihr vom Fach seid, nicht über Geschichte erzählt, dann tun es andere und die haben gar keine Ahnung und noch schlimmer, ureigene Interessen. Und deswegen denke ich, dass das narrative Element für Wissenschaften ganz wichtig ist, bei den Geisteswissenschaften auch in der Ausübung ihrer Wissenschaft, bei den Naturwissenschaften dann doch eher in der Art und Weise, wie sie sich gesellschaftlich präsentieren.
Okay, wir haben ja gesehen, gerade in der Corona-Krise, wie wichtig es ist, Forschung in einer Öffentlichkeit zu erklären, nämlich auch die Wege, wie Forschung forscht, unter anderem. Das haben wir ja gesehen, wie Statistiken entstehen, wie Grundannahmen immer wieder überdacht, überarbeitet werden, dass das eben ein Grundbaustein von Wissenschaft ist, nicht ein Makel. Ganz im Gegenteil, so arbeitet Forschung, dass man Hypothesen eben untersucht und notfalls revidiert. Aber das führt uns natürlich in ein weites, weites Feld, was wir in diesem Podcast sicherlich immer wieder behandeln wollen. Und vielleicht kleine Ankündigung für diejenigen, die gesagt haben, okay, vielleicht das eine oder andere habe ich noch nicht so ganz erfasst. Wir werden viele der Punkte, die wir heute besprochen haben, nochmal in Kurzfassung auch auf anderen Kanälen präsentieren. Bei YouTube wird Christian auch einige seiner Tipps und Tricks nochmal in einer Kurzfassung bekannt geben. Und ich werde auch noch eine Solo-Folge produzieren, in der ich über das narrative Paradigma noch mal kurz aufklären werde. Ein Text, der tatsächlich dann auch noch mal breit rezipiert wurde, den wir heute jetzt mal rauslassen, weil er noch mal in eine andere Richtung führt. Jetzt sind wir aber trotzdem eigentlich an einem ganz interessanten Punkt gelandet. Wir haben gesehen, Wissenschaft hat viel mit einem dichterischen Prozess zu tun. Wir haben gesehen, der narrative Mensch, die narrativen Menschen sind nicht nur Menschen, die irgendwie auch erzählen, sondern das Erzählen hat eine ganz wichtige Grundfunktion in unserem Verständnis, in unserer Entwicklung von Kultur. Wir haben gesehen, dass das Spiel und die Sprache anscheinend sehr eng zusammenhängen, nämlich Sprachspiele nicht umsonst ja ein ganz wichtiger Aspekt sind. Wir haben gesehen, dass vor allen Dingen der Wettkampf und das Rätsel Elemente sind, die Spannung erzeugen, die wichtig ist, Interesse zu wecken. Und Interesse wecken sollte Wissenschaft genauso wie Literatur ja auch. Und im zweiten Teil des Podcasts heute möchten wir genau darüber mehr erfahren. Wie kann ich als Wissenschaftlerin, aber auch als Autorin Interesse wecken? Wie kann ich eine gute Geschichte eigentlich erzählen? Was hat es mit Plots und so weiter auf sich? Insofern erstmal vielen Dank für diese hohe Flughöhe. Wir haben jetzt einfach mal so einen kleinen Rundflug durch die Literatur gemacht. Sicherlich nicht alle Stationen behandelt, die da eine Rolle spielen, aber schon mal so ein paar erste wichtige Namen in diesem Diskurs genannt. Ganz viele andere Namen auch von Autorinnen, die wir jetzt gar nicht hier reingebracht haben, sollten dann in Zukunft folgen. Okay, Christian. Jetzt sind wir tatsächlich einmal so richtig tief eingestiegen in die Lektüre der Homo-Narens Literatur. Sind tatsächlich so ein bisschen auch Name-Dropping-mäßig durchgegangen.
Ich glaube, was wir mitnehmen können, ist, dass das Konzept des Homo-Narens durchaus sehr bedenkenswert ist, sehr viele Dinge erklärt, die uns gerade in heutiger Zeit begegnen, die vielleicht vor 100 oder 200 Jahren auch noch ein bisschen anders gesehen wurden. Speziell der Umstand, dass einfach in der heutigen Zeit noch viel, viel mehr einem viel, viel breiteren Publikum erzählt wird. Und dass wir uns vielleicht auch ein bisschen darauf zurückbesinnen dürfen, dass die Menschheit eigentlich schon sehr, sehr viel erzählt hat, auch bevor es soziale Medien und Fernsehen und Radio und all das gab, und dass aus diesen Erzählungen eben auch eigentlich ein großer Teil oder die Essenz vielleicht sogar unserer Kultur entstanden ist, und dass vielleicht auch wesentlich mehr von dem, was wir so Nachrichten und Fakten nennen, eigentlich auf Erzählungen beruht. Ich glaube, sich darauf zurückzubesinnen, dass der Mensch eben halt nur mal erzählt und dass nicht alles Fakten und nicht alles Wissen ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, gerade in der Zeit, in der wir uns eben über alles informieren können, aber umso weniger in der Lage sind, den Gehalt mancher Informationen zu überprüfen. Und ich glaube, unsere Wirklichkeit, wie sie aus einer Mischung von sozialen Medien und unseren eigenen Erlebnissen eben entsteht, konstruiert sich aus Erzählungen, und ich glaube, das macht den Homo Narens aus. Und ich denke, da wird es noch sehr viele spannende Folgen von dir geben, die das alles noch genauer untersuchen.
Auf jeden Fall. Zumal wir ganz viele Türen ja geöffnet haben heute, wo es sich definitiv lohnt, weiter reinzuschauen. Was ich mitnehme, ist dein Motto: Die Geschichten sind die Essenz des Universums. In dem Fall bei Ranke und bei Heusinger und bei Hayden White ist es zumindest die Essenz der menschlichen Kultur. Das kann man festhalten. Und es lohnt sich auf jeden Fall, weiterzuschauen. Also ich werde zum Beispiel auch nochmal in einer Folge vertiefen, das Narrationsparadigma, und da nochmal ausführlich zu erzählen. Das würde uns heute zu weit führen. Und damit gehen wir in die Praxis.
Ja.
Wir sehen uns, hören uns nach der Pause wieder. Das war's. Das war die erste Folge Homo Narens. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Alle wichtigen Infos zu dieser ersten Folge findet ihr in den Shownotes und in unseren Social-Media-Kanälen. Und dort erfahrt ihr zum Beispiel mehr über unseren Gast Christian Krumm, welche Texte wir gelesen haben und besprochen haben, die Links, Zitate und so weiter. Und wenn ihr Fragen, Wünsche oder Kommentare habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht, eine Mail oder postet direkt in die Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Und bleibt mir noch, Danke zu sagen. Vielen Dank an Christian Krumm, der uns auch in der nächsten Folge noch etwas erzählen wird. Vielen, vielen Dank an Marius Neumann von der 5V-Film Medienproduktion für die hervorragende Tontechnik, die schönen Fotos und Videoaufnahmen. Ebenfalls vielen, vielen Dank geht an das Team von Studio Conta für die wunderbare grafische Arbeit an diesem Projekt. Und vielen Dank euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart. In der nächsten Folge setzen wir unser Gespräch mit Christian Krumm fort und widmen uns dann der Praxis, nämlich einem ersten Einblick in das kreative Schreiben. Außerdem werde ich noch einen kurzen Einblick geben in das vor allen Dingen in den USA viel diskutierte Narrative Paradigm, das narrative Paradigma. Und was das wiederum alles mit Umberto Ecos Namen der Rose zu tun hat, das erfahrt ihr in Folge 2. Tschüss!